Hola, ich bin Bianca und das ist mein Podcast El Sonido del Gato. Aus einem aktuellen Anlass lese ich heute meiner Katze ein kleines Stück zur Probe aus meinem Angola-Händler vor. Denn man hat mich gefragt, wie ich dieses Buch habe schreiben können, ohne jemals in San Sebastian oder in Japan gewesen zu sein. Heutzutage ist alles möglich. Dank Internet kann man virtuell reisen, Museen besuchen, an vielen Events teilnehmen. Ich erinnere mich gerade an eine Aufführung der Operette Die Fledermaus in einem kleinen Theater. Nein, die Aufführung war nicht direkt, sondern wurde live aus Oviedo in Asturias übertragen. Es waren leider nur wenige Zuschauer anwesend, aber das war uns damals egal. Wir haben uns operngerecht angezogen, schickes Kleid, elegant mit Federboa. Nein, keine halblangen Handschuhe. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Er im Anzug mit Krawatte. Wir waren die Einzigen im Dorftheater. Naja, nicht direkt Dorf, jedoch war niemand anders so gekleidet, als ginge man in die Oper. Wir schon. Den Satz »Vornehm geht die Welt zugrunde« fand ich immer schon interessant, belustigend, provozierend. Warum nicht in die Tat umsetzen? Während der Aufführung wurden sogar die Pausen respektiert, in denen wir in eine angrenzende Cafeteria gingen, bewundernde, erstaunte, neidische Blicke von Anwesenden bekamen. Aber egal, schön war es und wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Zurück zum Angola-Händler. Der Kommentar der Leserin lautete, wie kann man so viel in einem so kleinen Büchlein einer kurzen Abenteuergeschichte erzählen? Wie um alles in der Welt kann man so genau beschreiben und so viele Einzelheiten und interessante Fakten und Hintergründe in diese Geschichte einbauen, in der alles ineinander übergeht. Der spannende Film läuft direkt vor meinem geistigen Auge ab und ich würde so gern einen kleinen Ausschnitt hören, damit ich dabei die Augen zumachen kann und den Inhalt auf mich wirken lassen kann. Hier nun ein kleiner Ausschnitt aus dem ersten Teil, der in Asturias spielt, eine Szene aus dem zweiten Teil in San Sebastian und ebenfalls ein kurzer Eindruck aus dem dritten Teil, in welchem der Protagonist nach Japan reist. Er hatte von der Bambuspflanzung gehört, die nicht sehr typisch für Asturias war, sie aber nie gefunden. Sogar sein Opa besaß eine Angelrute, die angeblich aus dem Bambus dieses Waldes hergestellt war. Jetzt stand er inmitten des versteckt liegenden Bambuswaldes, schaute nach oben. Wie hoch und schlank die Bäume waren. Sie wogen sich im Wind und erzeugten unheimliche Geräusche. Es war fast gespenstisch, märchenhaft, faszinierend. Er blinzelte, denn die Baumkronen gaben immer wieder den Blick auf Sonne und blauen Himmel frei, um ihn gleich wieder wie ein Vorhang zu verdecken. Santiago ging vorsichtig durch das Unterholz, bis er schließlich an eine Lichtung kam. Jenseits eines kleinen Rinnsals stand ein altes, halb verfallenes Haus mit einem Mühlrad, fast wie im Märchen. In längst vergangenen Zeiten musste das Bächlein viel mehr Wasser geführt haben, um die Mühle zu betreiben, ging es ihm durch den Kopf. Wer wohl hier gelebt haben mag? Wen das Haus schon beherbergt hatte? Er näherte sich und drückte vorsichtig gegen die angelehnte Holztür. Er schob sie auf, ging ein paar Schritte in die dämmerige Stube hinein. Es roch muffig, war staubig und düster. Der Kapitän legte im Hafen an. Santiago verabschiedete und bedankte sich, auch beim Koch, und die beiden fuhren nach Hause zurück. Santiago war auf der kurzen Fahrt schon ein paar Mal eingenickt, zu viele neue Eindrücke, und freute sich auf einen entspannten Abend und vor allem auf sein Bett. Der Abend sollte allerdings alles andere als entspannt werden. Benito wurde immer blasser, ging mit seinem Mobiltelefon ins Esszimmer hinüber, kam zurück ins Wohnzimmer, antwortete knapp und murmelte immer wieder, das könne doch nicht wahr sein. »Nein, auch die Kopien sind im Bankschließfach. Verständige die Polizei, auch wenn nichts fehlt. Ich komme morgen Vormittag kurz im Büro vorbei. Danke dir. Hasta mañana.« Santiago schaute ihn erwartungsvoll mit in Falten geworfener Stirn an. Hatte er die richtigen Schlüsse aus den Gesprächsfetzen gezogen? Oder nahm er doch an einem James-Bond-Film teil, ohne sich dessen bewusst zu sein? Als könne Benito seine Gedanken lesen, bestätigte er ihm, was er sich gerade zusammengereimt hatte, und so fragte er zurück. »Die Japaner wollen unbedingt eine Futtermittelrezeptur zur Angula-Züchtung?« Sein Freund war immer noch blass, schenkte sie einen Cognac ein und nickte stumm mit dem Kopf. Er wollte sich nicht den letzten Abend mit seinem Freund verderben lassen, stürzte den letzten Schluck hinunter und wechselte dann das Thema. »Sie wissen, wer ich bin, Senor Fuensanta?« »Deshalb bin ich hier, Takahashi-san. Ich habe zusammen mit meinem Gesellschafter die Formel zur Futtermittelherstellung und damit zur Züchtung von Angulas gefunden.« Haruki war offensichtlich mehr als überrascht. War es Theater? Spielte er Benito eine Rolle vor? Osaka besitzt bedeutende Spielstätten für das klassische japanische Theater. Außerdem ist die Stadt für ihre komödiantische Unterhaltungskunst Mansai bekannt, wie Benito einem Tourismusprospekt entnommen hatte. Sie haben wirklich eine Lösung gefunden, um Glasaale zu züchten? Wie hoch ist die Überlebensquote der Larven? Sehr hoch, antwortete Benito einsilbig und wusste immer noch nicht, ob er glauben sollte, dass Haruki wirklich von nichts wusste. So, das waren die drei kurzen Ausschnitte. Die ganze Geschichte kann man in dem Buch Der Angula-Händler nachlesen, das im Verlag Neopubli GmbH in Berlin erschienen ist. Giovanni schläft inzwischen eine weitere Siesta. Und ich sag ciao, 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 ciao.